Ja, Herr Jesus, das Wichtigste ist, dass du in der Mitte bist, dass es um dich geht, dass wir von dir hören, von dir lernen, auf dich ausgerichtet werden. Danken dir für deine Gnade, dass so ein Tag möglich ist. Danken dir auch für unseren Bruder Hans-Joachim Eckstein, dass du ihm Weisheit und Vollmacht gibst, von dir zu reden, der personifizierten Hoffnung. Und Herr Jesus, wir danken dir, dass du die Sache in deine Hand genommen hast, für dein Volk Israel, für die Gemeinde und weit darüber hinaus. Und so dürfen wir auch begründete Hoffnung in dir haben. Und wir danken dir für unsere Gemeinschaft und wir danken dir für dein Wirken und Reden. Du kennst jeden Einzelnen, auch die, die nachher das nachhören oder auch jetzt im Haus mithören. Herr Jesus, danke, dass du durch deinen Geist gegenwärtig bist in deinem Wort, dass du uns selbst zusprechen willst, uns trösten willst, uns ermuntern willst. Und danke, dass wir vor deinem Angesicht stehen dürfen und auf dich warten dürfen. Gelobt und gepriesen sei dein Name. Amen.
Zur Wiederentdeckung der Hoffnung. Haben wir es denn nötig, die Hoffnung wieder zu entdecken? Ist die Hoffnung nicht das, was uns als Christen ohnehin immer bestimmt? Nun, wenn wir wahrhaftig sind, dann müssen wir sagen, dass wir aus vielen Gründen von den drei Säulen Glaube, Hoffnung und Liebe auch thematisch das Hoffnungsthema in den letzten Jahrzehnten, in den letzten 70 Jahren vernachlässigt haben. Das hat einerseits eine allgemeinkulturelle Geschichte, insofern wir seit der Aufklärung eben kritisch gegenüber Traditionen insgesamt sind. Und dann vor allen Dingen auch die christliche Hoffnung nicht im Vordergrund hatten und betont haben, sondern den Menschen in seiner Gegenwart, in seiner Fähigkeit. Ich denke, also bin ich, ist die Losung der Aufklärung im Hier und Jetzt. Und die Schwaben unter uns kennen das, ich denke, also bin ich, wie viele Philosophen haben wir hervorgebracht, aber da gab es dann auch die Variante, ich schaffe, also bin ich. In der jetzigen Zeit, den letzten Jahrzehnten, waren auch die Studierenden zum Denken und Schaffen nicht so selbstverständlich zu bewegen. Da ist es eher dann, dass ich erlebe, also bin ich, ich chille, also bin ich. Aber was immer bleibt, ist das Ich im Hier und Jetzt. Teilweise auch mit dem Schwung der politischen Losung. Wir lassen uns nicht vertrösten auf ein Jenseits, sondern wir wollen das Reich Gottes ohne Gott, den Himmel auf Erden verwirklichen. Die Illusion der Machbarkeit von allem und jedem. Und in der Tat ist es uns seit 1948, ich betone extra in den alten Bundesländern, in den westlichen Bundesländern, natürlich auch leicht gemacht worden, uns in der Gegenwart gemütlich einzurichten. Waren wir doch voller Hoffnung mit dem dauernden Aufschwung, mit der Vorstellung, den Krieg haben wir hinter uns, Unrecht in dieser Weise soll es nie mehr geben. Niemals mehr. Von Jahr zu Jahr etwas mehr Komfort. Der Großvater startete noch mit einem Fahrrad. Der Vater war stolz auf das Motorrad. Der Enkel hatte schon ein kleines Auto. Und so wurde es immer mehr und mehr. Von der Dreizimmerwohnung zu sechst haben wir jetzt eine Sechszimmerwohnung zu dritt. Also es ging ja immer aufwärts. Es wurde immer besser. Man ist versucht, die Zukunft zu vernachlässigen, wenn die Gegenwart so komfortabel ist. Um Umso unvorbereiteter haben uns allerdings die Entwicklungen der letzten Jahre gesellschaftlich und kirchlich erwischt. Wenn es plötzlich nicht mehr aufwärts geht, sondern stagniert oder gar abwärts geht, dann bekommen wir Verlustängste. Wir bekommen Verlustängste, weil wir die Orientierung verlieren und damit die Kontrolle zu verlieren drohen. Wir bekommen plötzlich Ängste, wenn das, was wir weit hinter uns wähnten, plötzlich wieder vor der Haustür steht. Wie haben unsere Lehrer uns selbst in meiner Generation noch mit Schwung verkündigt, von jetzt an geht es bergauf. Das gilt wirtschaftlich, das gilt politisch, das gilt in Hinsicht auf die ganze Welt. Wir erfuhren erst nach dem Abitur, dass einige dieser euphorischen Lehrer eine eigene Nazi-Vergangenheit hatten und insofern auch biografisch sagte, da will ich nicht mehr reingeraten. Man guckte auf die Weltentwicklung, man freute sich über die UN, man freute sich über alle Vereinbarungen in Hinsicht auf das Völkerrecht und man hatte den Eindruck, wir schaffen das. Eine Welt, ein Frieden, ja, eben das, was man mit dem Reich Gottes und dem Himmelreich verbindet. Wenn wir uns ein bisschen anstrengen und unsere Partei an der Regierung bleibt, kriegen wir das hin mit dem Reich Gottes. Und wer dann Gott ist, das werden wir dann noch untereinander in der Partei klären. Euphemismus und Euphorie. Dann plötzlich eine Epidemie, von der wir dachten, das kennen wir nur aus dem Mittelalter. Pest und Cholera waren abgeschafft und plötzlich überfiel es die ganze Welt. Kriege, die es die ganze Zeit gab, was wir aber auf die kleinen Fernseher, die wir damals hatten, reduzieren konnten in der Übertragung, stehen plötzlich vor der Haustür und wir sind als NATO herausgefordert, nicht nur zu überlegen, wie kriegen wir die Woche rum in der Kaserne, sondern dass wir plötzlich Herausforderungen haben vor der eigenen Haustür. Made in Germany war lange Zeit für uns ein Versprechen des Stolzes und wir müssen aufpassen, dass überhaupt noch was in Deutschland gemacht wird und wir Schwierigkeiten mit unserer Wirtschaft haben. Da plötzlich merken wir, dass die Selbstverständlichkeit unseres Hier und Jetzt gar nicht so sicher war, wie wir uns wähnten. Nun können einige von uns sagen, das ist jetzt so ein kulturell, politisch, gesellschaftlicher Einstieg. Da ist es doch gut, als wir als der heilige Rest das Thema Eschatologie, die Lehre von den letzten Dingen, nie vergessen haben. Und so haben einige Tapfere unter uns das Endzeitthema ja auch jahrzehntelang gepflegt. Aber war es tatsächlich die Hoffnung der ersten Christen, die uns motivierte? Oder haben wir uns nicht teilweise auch in Endzeiterfahrungen, Ängsten und Bedrohnissen verloren? War es die Freude auf den kommenden Herrn? Oder rutschte uns das nicht manchmal ab in die Klage, es ist alles ganz schlimm. Wir leben in den letzten Tagen. Das war aber nicht so gemeint, Christus kommt bald wieder, sondern es wird immer schlimmer. Und wie ich die Tage schon einmal erzählte von einem Kollegen, der das Schlimmste in der Welt vor Augen hatte, dass er mir am Telefon sagte, Herr Eckstein, es ist ja alles noch viel schlimmer, als ich dachte. Und ich musste kurz überlegen, was das genau bedeutet, denn er denkt doch immer schon, dass die Tage die schlimmsten sind. Wie kann man das noch steigern? Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben allen Grund, uns auf die Hoffnung zu besinnen, sie wieder zu entdecken mit den ersten Christen, deren Zeugnis wir ja und das Evangelium an sie in unserem Neuen Testament enthalten haben. Glaube, Liebe und Hoffnung sind die drei Säulen, die Wesensmerkmale der frühen Christenheit, Zusammenfassung des Evangeliums als guter Nachricht und Zusammenfassung der Perspektive, die sie damals hatten. Mit Grund kann man sagen, dass das Christentum eine Hoffnungsreligion ist, eine Hoffnungsreligion. Nun könnte man spontan denken, ja halt, aber Hoffnung und Religion gehören doch sowieso zusammen. Sind nicht alle Religionen Hoffnungsreligionen? Sind es nicht alle Geschichtsverständnisse und Entwürfe? Nein, dem ist nicht so. Es gibt durchaus verschiedene Arten, Geschichte zu denken. In der Tat kann man, und das ist in Anlehnung an die biblische Überlieferung, der Vorstellung sein, Geschichte ist eine positive Entwicklung von den ursprünglichen naiven Anfängen hin zu einer besseren Welt. Das ist schon ausgeliehen in der Philosophie bei Hegel vom Christentum, dass er auch den Begriff der Geistesgeschichte übernommen hat. Freilich ist das weniger auf den Heiligen Geist als persönliche Gegenwart Gottes gemünzt, sondern auf die Vorstellung, wir kommen als Menschheit weiter. Es hat primitiv angefangen, es wird immer ausgebildeter, immer kultivierter, es wird immer besser. Es geht aufwärts. Und das haben wir uns ja nach dem Zweiten Weltkrieg auch ein bisschen ausgeliehen. Diese Hoffnung, wir leben in einer aufgehenden Welt, wir leben eine aufgehende Geschichte. Der Geist wird sich immer mehr durchsetzen. Durch die Vernunft werden wir auch politisch vernünftig handeln. Es wird immer besser. Freilich gibt es auch in der Erfahrung der Schlechtigkeit der Welt schon immer auch den Gegenentwurf. Der Gegenentwurf ist, waren nicht die Anfänge, der Ursprung, das goldene Zeitalter? Stand nicht am Anfang das Paradies und es geht immer mehr abwärts mit der Geschichte? Wenn ich denke, es wird immer besser, dann sehne ich mich nach dem Fortschritt der Zeit. Wenn ich aber denke, es wird nicht besser, sondern es wird eher gefährdeter, wie es im Moment für uns aussieht, ökologisch, was das Weltklima angeht, politisch, was die Entwicklungen hin zu Tyrannei und Diktatur bedeuten. Wenn ich meine, es geht abwärts, dann sehnen wir uns zurück nach den heilen Anfängen. Das eine ist das Modell des Idealismus. Es geht vorwärts, es geht aufwärts. Wir werden mit Vernunft und Willen immer besser. Der Friede, die heile Welt steht am Ziel. Das andere ist das Modell der Romantik. Dann sehnt man sich zurück nach den goldenen Zeiten. Man wandert wie in der Zeit der Romantik wieder in den romantischen Wäldern. Man möchte zurück zum Ursprung. Man findet grün bewachsene Ruinen besonders romantisch. Also zurück zu den Ursprüngen, der Traum von der Kindheit. Freilich muss man Geschichte gar nicht mit Gefälle oder Steigung denken, sondern im Rhythmus unserer Jahreszeiten kann man das Leben und die Geschichte auch zyklisch denken. Und so gibt es Religionen, die den Zyklus unseres Jahresverlaufs auch als ein Grundschema bei sich selber haben. So wie es Frühling, Sommer, Herbst und Winter gibt, so gibt es also auch die Zyklen im eigenen Leben und in der Geschichte. Wenn wir diese drei Grundmodelle uns vor Augen führen, dann müssen wir sagen, ein bisschen haben wir von allem etwas und ein bisschen wechseln wir zwischen unseren verschiedenen Modellen in der Wahrnehmung von Welt, von Geschichte, von Umwelt. Das Faszinierende ist, dass jeder von uns im Lauf seines Menschseins die Modelle einmal durchlebt. Und zwar abhängig von der Stufe seiner Entwicklung und seines Alters und seines Lebens. Wenn wir geboren werden, haben wir das Leben vor uns. Wenn wir Kinder sind, da geht es aufwärts. Mit jedem Jahr gibt es einen Entwicklungsschub. Kaum können wir laufen, dann laufen wir unseren Eltern schon weg. Kaum können wir sprechen, dann plappern wir schon wild vor uns hin. Was haben wir uns als Kinder nicht auf jeden Geburtstag gefreut? Auf jede Jahreszahl, die wir weiterkamen. Das heißt mehr Würde, mehr Reife, mehr ernst genommen werden, mehr Freiheit. Unser erster Tretroller, meine Güte, unser erstes eigenes Fahrrad. Dann für die, die das kennen, das eigene Moped, aber hallo. Und dann gab's das erste Auto. Bei mir war es eigentlich kein Auto, es war ein 2CV, das ist so ein Zelt auf Rädern. Aber es war eben bei Regen schon etwas geschützter. Das Wasser kam nicht von oben, das Wasser kam von unten. 16 PS, meine Güte. Nicht? Ich war berauscht. Ich werde euch nicht verraten, dass unsere heutigen Autos ja 20 mal so viel PS haben. Aber sind wir jünger geworden mit den PS-Zahlen? Nein, natürlich nicht. Das Aufleben, nicht weg aus dem Doppelzimmer mit dem eigenen Bruder, wenigstens eine Studentenbude. Dann die erste Wohnung als Student. Ich habe das Glück gehabt, ich habe in einem Dorf eine Bibelarbeit gehalten und dann meinte der Vermieter, dem kann man was vermieten. Und dann hat er mir zu günstigem Studenten- und Christenpreis eine Dreizimmerwohnung angeboten. Als Student zu einem Tarif unterhalb der Zimmerpreise. Ich konnte eine Nacht nicht schlafen vor Freude. Aufleben, anleben, es geht doch aufwärts. Also der Idealismus liegt in unserer Jugend. Und so geht es immer weiter. Nicht wir gründen die Familie, wir bauen das Haus und es geht immer aufwärts. Da kann man darüber schon mal die Endzeitreden im Neuen Testament etwas zurückstellen und die Notwendigkeit christlicher Hoffnung für später aufheben. Irgendwann in der Mitte dann ist uns vor lauter Stress und Alltag nicht mehr ganz klar, geht's eigentlich hoch oder runter, denn wir sind im Zyklus der Jahre der Belastungen und wir haben eigentlich gar kein Gesamtlebenskonzept, sondern eher, wir retten uns von Jahr zu Jahr. Was schon wieder ein Jahr vergangen? Na, im nächsten wird alles besser. Nicht? Die Illusion, die wir immer an Silvester haben. Am Silvester glauben wir es noch. Am 1. Januar glaubt es unsere Familie schon nicht mehr. Und Ende der Woche sehen wir es dann auch ein, dass das mit den Zyklen doch nicht so richtig funktioniert und nicht von selber. Und dann irgendwann, wenn der Zenit überschritten ist, unseres Jungen- und Vitalwerdens, dann in der Tat, so wie beim Flugzeug, nicht, wenn Sie in der Mitte der Strecke meinen, jetzt haben Sie genug Höhe, es wird plötzlich etwas leiser, nicht, und wir sagen, was soll der Gleitflug, nicht, und dann merken wir aber, es setzt zum Sinkflug über und es wird etwas weniger, und dann kommt der Umschlag von der Illusion des Idealismus in die Nostalgie der Romantik. Was waren wir damals für Helden? Nicht, was haben wir nicht alles geleistet? Was haben wir gekonnt? Und dann kann ein 90-Jähriger noch mit Tränen in den Augen von seiner Bergsteigerei erklären. Man weiß nicht genau, wie sind die Knochen da hochgekommen. Nicht, das ist die Romantik der Erinnerung. Spannend ist nun die Frage, was ist jetzt eigentlich die christliche Sicht? Und ich lade euch ein auf unserem Materialblatt, das wir haben, auf der ersten Seite, 2. Korinther 4, Vers 16 bis 18 anzuschauen. 2. Korinther 4, Vers 16 bis 18 schreibt Paulus, darum werden wir, er meint als Apostel, nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Paulus als Apostel war frei von Illusionen, denn er hat nicht nur trotz seines Glaubens, trotz der guten Nachricht von Jesus Christus, Mühsal, Ablehnung, Krankheit erlebt, sondern er hat wegen seines Glaubens eben in der Verfolgungssituation Widerspruch erfahren. Er wurde gestraft, gegeißelt, gefoltert, eingesperrt, aufgrund seines Glaubens. Ist er daran zerbrochen? Wir werden nicht müde. Wir lassen nicht nach. Ja, sagt Paulus, und das ist die Botschaft des Neuen Testamentes. Ich mache euch keine Illusionen und mir selber nicht. Auch wir als Christen leben noch in einer angefochtenen Weltsituation. Und auf eine Weise ist die Anfechtung, die Trübsal, das Leiden bei uns noch verstärkt, weil wir um unseres Glaubens wegen ja verfolgt werden können. Auch wir werden älter. Und auch der Apostel merkt von Jahr zu Jahr, nach allen Mühsalen der Reisen, dauernd wechselnder Matratzen und der Gefängnisse und der Strafen, der Auseinandersetzungen auch mit Gegnern, dass er älter wird. Er spürt es. Unser äußerer Mensch wird älter und die Kräfte lassen nach. Und jetzt ist das Faszinierende, bei der nüchternen Wahrnehmung der irdischen Existenz als einer ablaufenden hat er zugleich eine Gegenbewegung einer anlaufenden Geschichte, einer täglichen Erneuerung. Und diese Erneuerung, die hat erst angefangen und hat das Ziel der Ewigkeit, des ewigen Lebens und der Herrlichkeit, also des vollkommenen Glücks, der vollkommenen Erlösung, des wahren Paradieses, das nicht romantisch erinnert wird, sondern des Paradieses, das vor ihm liegt. Die ersten Christen, sie waren bewundernswert, bewusst, unbestechlich in ihrer Sicht. Sie waren bewusst der Tatsache, dass sie in einer ablaufenden Welt leben, in einer ablaufenden Geschichte, in der Tat in der Endzeit. Sie haben sich diese Welt nicht schönreden müssen, nicht einmal ihre eigene persönliche Situation, die Vergänglichkeit ihres Leibes, sie haben es nicht sich schönreden müssen. So wie im Altenheim dann Forever Young gesungen wird mit dem alten Bob Dylan, nicht? Und man macht sich die Illusion, wir sind noch die Jungen, nicht? Nein, das hatten die ersten Christen nicht nötig. Wahrhaftigkeit gegenüber der Wirklichkeit. Aber darüber sind sie nicht schwermütig geworden, sondern sie hatten eine Gegenkraft, die Gegenentwicklung. Wir leben an. Wir leben zugleich in einer anlaufenden Geschichte. Und wie es mir heute geht, das hängt davon ab, ob ich mich fokussiere, konzentriere auf die Aspekte der ablaufenden Geschichte in der Welt und meiner ablaufenden eigenen Geschichte in meinem alten Leib, der älter wird. Oder ob ich schaue auf die anlaufende Geschichte, auf das Ziel der anlaufenden Geschichte. Wann hat die anlaufende Geschichte begonnen? Nun, für die Heilsgeschichte und für die ganze Menschheit und Welt hat die anlaufende Geschichte begonnen mit dem Kommen des Sohnes Gottes, mit seinem Leiden für uns an unserer Stelle am Kreuz und mit der Auferweckung Jesu Christi des für uns Gekreuzigten durch Gott den Vater. Die Neuschöpfung der Auferstehung des für uns Gekreuzigten ist die Wende in der Geschichte. Die Wende in der Geschichte. Im späten Israel, wie es auch Daniel uns schon deutlich macht, ist die Sicht der Apokalyptik verbreitet. Das heißt, die Einsicht, dass diese Welt wohl nicht so zu retten ist, es könnte ein schlimmes Ende mit dieser Welt und Geschichte nehmen, aber das muss nicht das Ende der Geschichte Gottes mit seinem Volk sein, sondern wir leben jetzt in dieser Zeit, in der bösen Zeit, und Gott hat uns versprochen, es gibt eine kommende Zeit. Die jetzige Zeit, die böse Zeit, läuft ab, der böse Äon läuft ab, und dann kommt Gottes Äon, und wenn der beginnt, dann ist der Ablauf der alten Geschichte vorbei und die neue wird dann beginnen. Und so ist also das Bewusstsein und das Denken eines Menschen, der die Prophetie in der Apokalypse sieht. Wir leben in der ablaufenden Welt, da sind wir auch Teil und Opfer, aber es wird eine neue Welt kommen. Zukünftig wird sie beginnen mit dem Kommen Gottes. Das ist die kommende jene Welt. Ist das das Modell des Neuen Testamentes? Ich wurde bei der Doktorprüfung von meinem Doktorvater gefragt, ist die neutestamentliche Eschatologie, die Lehre von der Endzeit, so, dass sie praktisch die Apokalypse zur Mutter hat? Also ist die neutestamentliche Endzeiterwartung ein Produkt, eine Abfolge der alttestamentlichen Apokalyptik. Und in der Prüfungssituation ist man etwas spritziger, da hat man mehr Adrenalin. Und dann habe ich gesagt, die Apokalyptik ist nicht die Mutter, höchstens die Patentante der neutestamentlichen Endzeiterwartung. Was meinte ich in meiner Frechheit damit? Nun, es gibt eine Anlehnung, das ist richtig. Aber wir haben im Neuen Testament etwas ganz anderes. Nämlich von Jesus Christus und der Konzentration auf Christus her, sagen wir nicht, es ist alles ganz schlimm, es geht nur abwärts, hoffentlich fängt es mal irgendwann gut an. Sondern mit dem Kommen Jesu Christi ist Gottes Herrlichkeit, ist Gottes Gnade, ist Gottes neues Leben und neue Schöpfung schon in diese Geschichte hinein. Sodass wir eine ablaufende Geschichte in der Anlaufenden haben und wir als Christen beides schon haben und mittendrin sind. Wir sind wahrhaftig genug, um zu merken, mach dir keine Illusionen. Ich kann die Welt nicht retten. Ob sie noch zu retten ist, ist eine offene Diskussion. Aber das macht uns nicht verzweifelt. Denn wir haben ja nicht nur eine vage Hoffnung, vielleicht wird es am Schluss besser, sondern wir haben den Beweis der Neuschöpfung schon in der Auferstehung Jesu Christi. Und in der Person des Auferstandenen sind wir schon jetzt in dieser neuen Wirklichkeit, wenn wir an ihn glauben, wenn wir in der Taufe uns ihm übereignet haben und ihm zugehören. Es gibt also für die Christen sehr wohl ein Noch ihres alten Leibes, in dem sie ja noch sind, ein noch auch von Anfechtung und Verfolgung, obwohl sie doch Gottes Kinder sind. Aber das schon jetzt ist die bestimmende Größe in der Hoffnung. Römer 13, Vers 11 habe ich euch auch extra aufgeschrieben, weil es so faszinierend ist. Ist euch dieser Satz schon bewusst geworden? Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich, dass ihr aufsteht und aufwacht, so werden die Römer von Paulus ermahnt, nicht mehr vor sich hindösen, sondern bewusst leben. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Warum? Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Was ist das für ein originelles Argument? Nicht Paulus ermahnt seine Gemeinde, döst nicht so vor euch hin, nicht verschlaft nicht die ganze Zeit, sondern lebt euer Heil ganz bewusst aus. Warum wird es Zeit aufzuwachen? Weil nämlich die Stunde der Erlösung schon viel näher ist als damals, als wir gläubig wurden. Ist das nicht ein fantastischer Gedanke? Wenn du bei deinem nächsten runden Geburtstag nicht nur denkst, du liebe Güte, jetzt ist meine Jugend schon wieder 10 Jahre weiter von mir weg, sondern wenn du sagst, jetzt bin ich schon wieder 10 Jahre näher an der Vollendung meines Lebens und damit meine ich nicht, dass ich dann so vollkommen bin, dass ich in den Himmel hineingenommen werden muss, weil ich ganz alles richtig gemacht habe, sondern vollendet werde ich durch Gottes Gnade, wenn er kommt und wenn er mich erlöst und verwandelt. Ist das nicht ein faszinierendes Denken? Nicht? Wir sind jetzt schon näher. All die Jungen unter uns, die können wir ermuntern und sagen, wir freuen uns an eurer Jugend und an all dem, was ihr vor euch habt. Aber all den Männern, die schon über 40 sind in diesem Kreis, rufe ich mutig zu, was habt ihr schon alles hinter euch und wie viel näher seid ihr an der Vollendung eures Lebens? Also der erste Rat galt den Frauen, der zweite dann den Männern unter uns. Das ist das Denken mit Perspektive und Hoffnung. Ich lebe nicht ab, ich lebe an. Warum betone ich das so? Nun, weil die Hoffnung elementar ist für das menschliche Leben. Hoffnung ist nicht etwas, was man auch haben kann. Es ist nichts, was nett ist, es auch zu haben. Es ist die Grundvoraussetzung für ein vitales, ein kreatives, ein erfülltes Leben. Hätten wir uns heute Morgen gefragt, wie geht es dir? Dann wäre die Antwort gar nicht so leicht. Wir meinen immer, wie geht es dir? Das ließe sich objektiv beantworten. Das ist aber eine Frage, worauf du gerade achtest, mit welcher Perspektive du bist. Es kann sein, dass verschiedene Leute in mehreren Reihenhäusern nebeneinander wohnen, dasselbe Geld verdienen, dieselbe Familienkonstellation haben und der einen geht's gut und dem anderen geht's schlecht. Keiner von denen ist mehr krank oder gesund als der andere. Keiner hat einen höheren Kontostand als der andere. Es ist die Einstellung, die uns unsere Wirklichkeit verschieden wahrnehmen lässt. Ich kann euch sagen, stellt euch vor, um 17 Uhr geht die Sonne unter. Ist das eine gute oder eine schlechte Nachricht? Im November ist es eine schlechte. Im Februar ist es eine gute. Einer kommt mir entgegengehumpelt und sagt, 100 Meter, das kann nicht laufen. Ist es eine gute Nachricht oder eine schlechte? Wenn er rekonvaleszent ist, ist es eine gute. Ich bin in meinem Leben sehr bewahrt worden. Einmal meinte ich beim Joggen einen Hochwasserfluss überspringen zu müssen. Bei 3,50 und landet auf einer Wurzel. Da habe ich mir ein Mittelfußknöchelchen gebrochen. Also es geht nur um die Anwendung, nicht um das Problem. Kein Mitleid. Da musste ich erst wieder laufen lernen. Da war die Aussage, 100 Meter gehen, die gute Nachricht. Morgen sind es 200, in einer Woche ist es ein Kilometer. Und wetten, dass ich ohne das Überspringen von kleinen Flüssen in einem Monat wieder jogge. Wenn es aufwärts geht, dann ist eine Sache anders zu urteilen, als wenn es abwärts geht. Lebe ich heute an oder lebe ich ab? Während früher die christliche Hoffnung kritisiert wurde, das ist ein Vertrösten auf das Jenseits, das lenkt doch nur von der Vitalität und Aktivität ab, wenn man hofft, haben wir längst erkannt in Seelsorge, Therapie und Pädagogik, dass alles an der Hoffnung liegt. Ein Mensch ohne Perspektive, er wird krank, deprimiert und verliert seine Kraft. Hängt das vom Alter ab? Nein, es hängt nicht vom Alter ab. Umgekehrt, das gelebte, das existenzielle Alter ist eine Frage der Perspektive. Es gibt heute zu unserer Erschütterung 18-Jährige, die sind alt, denn sie haben keine Perspektive. Die kriegen nichts gebacken, die kriegen nichts hin. Die liegen in ihren Betten wie ihre Urgroßmutter im Pflegeheim. Sie haben keine Perspektive. Die Hoffnung ist existenziell für unser Leben. Bis in die letzte Zelle hinein unseres Körpers ist die Vitalität und Abwehrkraft abhängig davon, ob ich Glaube, Liebe und Hoffnung kenne oder ob mir alles drei vorenthalten ist. Bei der Hoffnung handelt es sich um ein besonderes Geheimnis. Denn die Hoffnung, wie wir sie als Vorfreude ja auch alltäglich erleben, die Vorfreude und Hoffnung wirkt nicht erst, wenn es sich erfüllt, sondern die Wirkung der Hoffnung setzt schon ein, wenn die Perspektive der Hoffnung da ist. In der Vorfreude wird das Kausalitätsprinzip auf den Kopf gestellt. Was ist das Kausalitätsprinzip? Erst die Ursache, die Veranlassung, dann die Folge. Also erst muss der Ball geschossen werden und dann fliegt er ins Tor und dann brüllen alle Tor. In der Hoffnung ist es umgekehrt. Da brüllen alle Tor, obwohl noch gar nicht geschossen wurde. Es wirkt schon. Die Vorfreude wirkt doppelt. Und das habt ihr schon als Kinder erlebt und ihr kennt es noch heute. Wenn ich mich auf etwas wirklich freue, dann relativieren sich die Einschränkungen, die Schmerzen, die Mühsal. Denn dann, wenn ich mich freue, ist alles nur noch halb so wild. Und in der Vorfreude werde ich motiviert, das Notwendige zu tun. Als Student lebte ich in einem Wohnheim, wie schon angedeutet. Und wir mussten zwei Sprachen lernen, die wir nur Latein hatten, also Hebräisch und Griechisch für Theologie. Und ich saß da, nebenan war das Chemische Institut. Das hat furchtbar gestunken, sodass man beim Lüften immer nicht genau wusste, lüftet man von außen nach innen oder von innen nach außen. Die Umstände waren also nicht paradiesisch und ich war einfach tapfer bis mir auf die Zähne und habe fleißig meine Sprachen gelernt. Und beneidete meinen Zimmernachbarn eine Wand weiter. Der war nämlich verlobt. Und er hatte raffiniert, wie er war, mit seiner Verlobten ausgemacht, wenn ich beide Sprachprüfungen bestanden habe, dann heiraten wir. Zwischen uns lagen Welten. Dieselben Sprachen, eine vergleichbare Intelligenz. Es war bei ihm gar nicht so, dass er viel leichter lernte oder sowas. Aber ich beneidete ihn, weil er mit Fröhlichkeit lernte. Die Mühsal des Zimmers hat er gar nicht mitgekriegt. Er träumte ja von der gemeinsamen Wohnung. Die Mühe der Nachtarbeit war für ihn gar nicht mehr so schlimm. Nicht, wenn die Konzentration nachließ, einmal auf das Foto der Verlobten geguckt und das will ich schaffen. Und er hat es geschafft. Vorfreude relativiert das Leidige und Unangenehme und Lästige. Und Vorfreude motiviert zu dem, was zu tun ist und dem, was vor uns liegt. Also es anzupacken. So kennen wir, falls wir gerade nicht im Status der Verlobung sind, das sehr gut zum Beispiel vom Urlaub. Eine Steuererklärung oder sonst was Lästiges, was wir monatelang trotz Ermahnung unserer Familie vor uns hergeschoben haben. Und wir wissen, jetzt muss es aber schließlich vor dem Urlaub sein, sonst kriege ich eine Strafe. Nicht plötzlich in 3 Tagen machen wir unsere Einkommensteuererklärung. Warum haben wir 3 Monate lang unter unserem schlechten Gewissen gelitten, wenn es in 3 Tagen zu bewältigen ist? Ja, man braucht die Perspektive, man braucht die Hoffnung, man braucht die Motivation des vor uns Liegenden und dann will es auch gelingen. Die ersten Christen waren so vital, trotz ihrer viel schwierigeren Situation. Sie waren viel ärmer als wir im Durchschnitt. Sie hatten viel mehr politischen Widerstand als die, die hier im Raum sitzen. Mir ist sehr bewusst, dass die Mehrheit der Christen weltweit in urgemeindlichen Situationen noch lebt. Und dennoch kann Paulus aus dem Gefängnis heraus seine Gemeinde in Philippi immer wieder einladen. Freut euch in dem Herrn. Der Herr ist nahe. Sie hatten die absolute Naherwartung. Und das motivierte sie. Ich denke, wir haben Grund genug, uns auf die Hoffnung der ersten Christen in unseren 3 Einheiten zu besinnen. Hoffnung ist ganz wesentlich für unser Leben. Es ist eine Kraftquelle. Die Vorfreude, sie wirkt in unsere Wirklichkeit hinein. Nun kann ich mir als erstes sagen, das wäre ja ganz schön, wenn ich wie die ersten Christen mir das vorstellen könnte. Aber ich kann mir die Herrlichkeit des Himmels eben nicht vorstellen. Und wie soll man sich auf etwas freuen, was man sich nicht vorstellen kann? Wie kann ich mich auf etwas freuen, was ich mir nicht vorstellen kann? Der Seher der Apokalypse, also Johannes, er bekam das neue Jerusalem von Gott gezeigt. Er durfte es tatsächlich sehen, die Erfüllung, das Ende durfte er schon sehen, weil es ja schon im Himmel in der Ewigkeit bereit liegt. Und ihm wurde nun gesagt, das, was du gesehen hast, schreib auf. Zuerst habe ich gedacht, wie bewundernswert ist der sehr. Der durfte den Himmel sehen. Da hast du doch mal eine Motivation für ein neues Buch. Und dann habe ich gedacht, wow, wie bedauernswert. Wie soll ich denn unvergleichlich Schönes vergleichen? Wie soll ich das, was einen sprachlos macht, zur Sprache bringen? Wie kann ich Unbegreifliches auf den Begriff bringen? Das ist doch unmöglich. Die Menschen, denen er das neue Jerusalem beschreiben sollte, den Himmel, die himmlische Gemeinschaft mit Gott, kennen weder die himmlische Gemeinschaft mit Gott, noch haben sie Gott gesehen, noch haben sie eine Ahnung von seiner Herrlichkeit, noch gibt es irgendetwas als Brücke, um das zu verdeutlichen. Wie kann man das übersetzen? Der Seher der Offenbarung Johannes geht einen doppelten Weg. Einen doppelten Weg. Wie soll ich jemand, der weint, der Schmerzen hat, der Ungerechtigkeit erfährt, vom Himmel erzählen? Er kann es doch in seiner deprimierten Situation nicht einmal hören und sich gar nicht vorstellen. Und so ist es in der Offenbarung des Johannes, in Offenbarung 21, so, dass der Seher als erstes sagt, es ist der Himmel, das Ziel, das Einwohnen Gottes bei den Menschen. Gott wird unser Gott sein und wir werden sein Volk sein. Es ist die himmlische, ewige, uneingeschränkte Gemeinschaft mit dem Gott, der uns liebt. Das Wohnen bei Gott, die Tischgemeinschaft, das große Feiern, das Fest bei Gott. Eigentlich wäre für jeden, der schon einmal die Gottesgemeinschaft geahnt hat, in gemeindlicher Situation, in der Tiefe der stillen Zeit und des Gebetes, wer da Gott geahnt hat, für den ist eigentlich das schon genug erklärt. Wir werden Gott uneingeschränkt erleben. So ging es mir als jungem Christen, als ich mit 17 das Evangelium in dieser überwältigenden Weise erkannte. Ich war schon 2 Jahre überzeugter Christ, aber mit 17 war bei mir noch einmal, dass eine Tür, ein Fenster aufging und ich die Faszination des Evangeliums entdeckte. Dass es veranlasst war dadurch, dass ich menschliche Gemeinschaft erlebte in dieser dichten Form, dass mir Christus in der Gemeinschaft begegnete, dass er mir in der stillen Zeit begegnete. Und ich rede nicht davon, dass ich Visionen hatte oder Offenbarungen, sondern es war eben diese Art, dass ich in Gebet, in stiller Zeit und in dieser intensiven Gemeinschaft Gott ahnte. Und dann war für mich Himmel schon erstrebenswert, weil ich einfach nur sagen musste, wenn es das ist und das uneingeschränkt, dann habe ich alles, was ich an Erklärung brauche. Aber nun gibt es nicht bei allen schon diese Vorahnung. Was es aber gab bei der Gemeinde, an die Johannes schreibt, ist Tränen, Traurigkeit, Einsamkeit, Weinen und Klagen. Und so holt der Seher seine Gemeinde ab, indem er sagt, der Himmel ist so, er ist anders, er ist das Gegenteil und das Ende von allem, woran ihr jetzt leidet. Gott wird abwischen alle Tränen. Und es wird kein Klagen geben, es wird keine Trauer mehr geben, es wird keinen Abschied mehr geben, kein Geschrei und keine Ungerechtigkeit und keinen Tod. Versteht ihr? Die Menschen konnten den Himmel sich nicht vorstellen, um sich darauf zu freuen. Aber Tränen, Trauer, Verlust, Verzweiflung, Anfechtung, das hatten sie in Genüge. Wie können wir es einüben, zu hoffen? Nun, wenn wir in einer Phase sind, in dem wir vom Wort Gottes her, von der Gemeinschaft her, von unserer Lebenssituation her den Himmel noch nicht positiv ahnen können, klagen können wir alle. Und wenn wir in der Klage uns bewusst machen, all das, was wir jetzt Gott zu klagen haben, all das, was uns hier traurig macht und was uns weinen lässt, das wird dann nicht mehr sein. Wir nennen das in der Theologiegeschichte, dass man das Heilige, das man ja als solches nicht sehen kann, wenigstens erahnen kann auf dem Weg der Negation, via Negationis. Das heißt, die Freude auf Gottes Herrlichkeit, eben in meinem Elend, jetzt nicht denkbar im Guten, sondern indem ich mir zusprechen lasse, all das wird dann nicht mehr sein. Mit diesem faszinierenden Bild, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet, aus dem Jesaja-Buch. Nicht mit diesem Bild, Gott begegnet mir, Gott der Vater, mütterlich meine Tränen abwischend. Das ist ein Trost für die Leidenden. Der erste Weg, Himmel zu denken und Hoffnung einzuüben. Wir dürfen Gott immer alles klagen. Und in seiner Liebe wird es ihm nie zu viel, dass er sagt, jetzt kommst du schon wieder mit dem Thema. Das mag zwischenmenschlich so sein, dass wir sagen, oh, jetzt wird es mir doch ein bisschen viel. Nach 3 Monaten immer noch dasselbe Thema jeden Tag. Also Menschen sind begrenzt, Gott ist nicht begrenzt in seiner Güte und Geduld. Wir dürfen ihm immer klagen, aber es kommt ein ganz neuer Akzent in unser Gebet, wenn wir uns bewusst machen, das muss ich ihm dann nicht mehr klagen. Das wird alles überwunden sein. Die Überwindung alles Negativen, Sünde, Tod und Teufel, Trauer, Schmerz, Verlust, all das ist dann passé. Wie freue ich mich auf die Situation, in der das alles Vergangenheit ist und wir nur noch Gott erleben. Jetzt sehe ich in einigen Gesichtern von euch, dass ihr sagt, ja, mir geht's aber gerade so gut, ihr guckt so frech. Mir geht's aber gerade so gut. Ich heb mir das auf. Danke für den Trost, Hans-Joachim, schön abgekupfert bei Johannes. Ganz toll, hebe ich mir auf für meine Trauerphase. Aber eigentlich stehe ich doch gerade mitten im Leben. Und ich erinnere mich an die Seelsorgesituation, dass 2 Verliebte und Verlobte eben zu mir kamen und sagen, ja, wir sind in einem Interessenkonflikt. Einerseits wollen wir ja auch wie Paulus sagen, ich kann durch Sterben nur gewinnen und Christus herkomme bald. Aber jetzt sind wir gerade verliebt, also wir hätten gerne noch die Ehephase zwischen reingeschoben. Ist das jetzt irgendwie ungeistlich oder was? Werde ich geistlicher, wenn ich auf alles in der Welt verzichte, damit es mir auch richtig schlecht geht und ich den Himmel via Negationis denken kann? Nein. Habt ihr das jemals euch bewusst gemacht, wie das neue Jerusalem beschrieben wird? Also vorweg gesagt, es gibt im Himmel keine Materie. In der Ewigkeit gibt es keine Materien. Es gibt keine Steine, weil es keine Materie gibt. Aber das, was er gesehen hat als neues Jerusalem, das soll er doch im Auftrag Gottes nun für Menschen mit ihrem Verständnis nach ihren Werten und Vorstellungen übersetzen. Und wie macht er das? Nun, er nimmt die Werte, die wir als Menschen kennen. Was ist besonders wertvoll? Gold. Wird zurzeit als Anlage auch wieder empfohlen. Man weiß ja nicht, wie die Aktien weitergeht. Er nimmt Edelsteine. Und wenn in der frühen Gemeinde, da waren die Menschen so arm, eine Braut ein Perlchen hatte, das man einem kleinen Schnürchen um den Hals trug, aber so, dass man nicht kurzsichtig sein durfte, damit man es überhaupt sehen konnte, dann war sie stolz auf ihr kleines Perlchen. Und wie lässt Gott es durch den Seher uns erklären, euch Menschen, Kindern, nehmt die Werte eures Lebens. Nehmt die Werte eures Lebens und macht euch bewusst, dass wenn ihr bei Gott seid, wenn Gott bei seinen Menschen ist und die Menschen bei ihm, in seiner neuen Schöpfung, in seiner Gegenwart, all das, was ihr hier als wertvoll erachtet, unendlich gesteigert sein wird. Unendlich gesteigert sein wird. Das nennen wir bei der Vorstellung, wie kann man das Heilige denn denken, den Weg der Steigerung, via Eminentiae. Werte haben wir, hoffentlich. Dinge, von denen wir träumen, die wir erstrebenswert finden, hoffentlich. Und die Logik ist jetzt nicht, ihr sollt diese Welt nicht genügen. Es war immer eine leichte seelsorgerliche Aufgabe, den beiden das deutlich zu machen. Freut euch auf eure Ehe und wenn der Himmel kommt, könnt ihr wissen, es wird nur schöner werden, aber ihr werdet nichts verpassen. Ein anderes Paar kam mal zu mir und sagten, wir wollen Paarberatung haben. Da habe ich gesagt, gerne. Und dann haben sie gesagt, wir haben ein Problem. Ja, da gehe ich von außen, es wäre ja nicht gekommen. Was ist euer Problem? Wir sind unheimlich ineinander verliebt. Da habe ich gesagt, ist das das Problem? Ja. Dürfen wir das denn als Christen, wir sonst auf den Himmel freuen? Wir sind so glücklich im Hier und Jetzt. Ach, das sind so Highlights als Seelsorger, nicht? Da kann man einfach nur bestätigen und sagen, was Schöneres kann euch gar nicht passieren. Nicht, es gibt doch nichts Schöneres, als am Tag der Bescherung glücklich mit anderen zusammen zu sein und zu sagen, die Vorfreude ist wunderbar und wenn dann die Erfüllung kommt, ist es noch schöner. Nicht der, der das Schönste vor sich weiß, kann das Schönste in der Gegenwart schon ganz genießen. Gold und Edelsteine, Perlen. Perlen so groß, dass sie die Stadttore bilden können. Das ist ins Unermessliche gesteigert. Als mir das erste Mal bewusst wurde, habe ich gedacht, das ist ja jetzt eine einfühlsame und überraschende Art Gottes, dass er, obwohl er doch weiß, wie vergänglich alle menschlichen Werte sind, uns halt da abholt, wo wir gerade stehen. Um uns zu verdeutlichen, damit du es dir denken kannst, das Unbegreifliche begreifen kannst, das Unvergleichliche vergleichen kannst, nehme ich mal deine Werte und mach dir deutlich, du musst nicht Angst haben, dass du im Himmel etwas vermisst. Es wird alles unermesslich größer sein. Einmal, ich erzähle das Beispiel gerne, vielleicht haben es einige deshalb schon gehört, kommt bei einem solchen Vortrag eine Diakonisse strammen Schrittes auf mich zu, nach dem Vortrag. Und ich sagte, Hans-Joachim, ich weiß, was jetzt kommt. Das mit dem Gold, Silber und Edelsteine, das kann nicht so richtig sein. Denn ich hatte dann noch ergänzt und hatte gesagt, ja, und wenn ihr nicht Gold, Silber und Edelsteine wichtig findet, dann müsst ihr euch als Männer einfach vorstellen, was euch wichtig ist. Also zum Beispiel, denk an einen Porsche GT, mit dem du auf der Milchstraße off-limit fahren darfst, sodass der Split der Sterne einfach so ins All gestreut wird. Die Männer wussten, was ich meine. Die Frauen guckten etwas irritiert. Und die Diakonisse kommt auf mich zu, guckt mich streng an und sagt, Herr Eckstein, ich danke Ihnen für den Porsche. Wie bitte? Ich habe als Diakonisse, als ich eingetreten bin in die Gemeinschaft, auf Gold, Silber, Edelsteine verzichtet, alles in die Gemeinschaft gegeben, weil die Werte dieser Welt mich nicht bestimmen sollen. Ich habe nie verstanden, wieso jetzt die Klunker im Himmel dann wieder auftauchen. Was soll das, wenn ich hier schon erkenne, das ist alles doch vergänglich? Jetzt kapiere ich erst mit dem Porsche, ich darf mir meine Träume, meine Werte, die ich als Diakonisse habe, nehmen und sagen, selbst das wird noch einmal übertroffen. Also, falls du weder Auto fährst, noch gerne Schmuck trägst, was immer deine Werte sind, nimm sie und mach dir bewusst, das alles, das wird übertroffen werden im Himmel. Wir können den Himmel selbst noch nicht denken, aber wir haben schon den Gott der Liebe kennengelernt durch Jesus Christus und im Evangelium, der uns seine vollkommene Gemeinschaft zusagt. Und wenn es uns schwerfällt, uns diese vollkommene Gemeinschaft vorzustellen angesichts dieser Weltsituation, dann ist es eine enorme Hilfe, mit der Offenbarung des Johannes es einzuüben. Hoffnung kann man einüben, indem wir bei all unserem Klagen uns zugleich bewusst machen, das hat Christus schon überwunden und ich werde es auch erleben. Sünde, Tod und Teufel, Ungerechtigkeit und Schmerzen und Tränen werden dann nicht mehr sein. Und wenn du dein Leben genießt, dann genieß es in vollen Zügen, was der Schöpfer dir in der Schöpfung schenkt. Aber denke immer beim Genießen des Geschenkes daran, ich werde dem Schöpfer selbst begegnen und das wird noch viel schöner sein. Wer das Schönste vor sich weiß, kann das Schöne genießen. Ein letzter Aspekt zum Abschluss dieser ersten Einheit. Es gibt ein Problem auch mit dem Einüben der Hoffnung. Für die Hoffnung brauchen wir nicht nur eine Zukunft. Hoffnung ist nicht nur durch die Zukunft ermöglicht, sondern die Fähigkeit zur Hoffnung, die Fähigkeit zum Vertrauen gründet in unserer Erfahrung. Wurdest du von deinen Eltern willkommen geheißen und geliebt? Haben deine Eltern schon in deiner frühesten Kindheit ein Versprechen, das sie gaben, immer gehalten? Und wo sie es nicht gehalten haben, um Entschuldigung gebeten und es gleich wieder korrigiert, sodass dir glaubwürdig erschien, ich kann mich auf Zusagen verlassen. Wurdest du willkommen geheißen und geliebt, dann kannst du auch vertrauen und hoffen. Aber jetzt kommt die Falle, jetzt kommt das Schicksal. Wenn ich als Mensch nicht gewollt bin, wenn ich nicht geliebt wurde, wenn mir nie etwas versprochen wurde oder wenn etwas versprochen wurde, es nicht gehalten wurde, wenn ich nicht Menschen kannte, auf die ich mich verlassen konnte und auf deren Wort, dann kann ich nicht hoffen. Das heißt, die Fähigkeit auf Hoffnung gründet nicht nur in der Zukunft, die Fähigkeit, hoffen zu können, gründet in meiner Herkunft. Und jetzt wird es zum Schicksal. Jetzt wird es tragisch und dramatisch. Diejenigen unter euch, die eine solche heile im irdischen vorläufigen Sinne, heile Welt erleben durften, wenn ich denen Evangelium verkündige, sagen, ich glaub's. Es ist eine gute Nachricht von einem verlässlichen Gott. Warum sollte ich ihm nicht glauben? Ich habe Erfahrung gemacht mit verlässlichen Persönlichkeiten. Wenn aber einer noch nie Verlässlichkeit, Treue, Vertrauenswürdigkeit erfahren durfte, wie soll der das Evangelium verstehen und glauben? Ich habe lange Zeit mir nicht bewusst gemacht und es nicht kapiert, bis ich eine Vorlesung zu Johannes gehalten habe, als Professor dann schon, das war ja Jahrzehnte später. Warum ist es notwendig, dass Gott uns im Evangelium nicht nur die Botschaft einer neuen Zukunft gibt, sondern uns eine neue Herkunft schenkt? Warum genügt es nicht, dass wir als irdische Menschen ein neues Leben verheißen bekommen in der Zukunft, die Auferstehung von den Toten, Verwandlung in einen neuen Leib? Weil wir es doch gar nicht glauben könnten und annehmen könnten, wenn wir nicht eine neue Herkunft haben. Wir waren, so sagt Jesus bei Johannes, aus der Welt. Und wer aus der Welt ist, der kann nicht hoffen, der kann nicht lieben und kann nicht vertrauen. Jetzt sind wir noch in der Welt. Denkt an das hohepriesterliche Gebet Johannes 17, wo er es dem Vater gegenüber ja so ausdrückt. Sie waren aus der Welt, jetzt sind sie noch in der Welt, aber sie sind nicht mehr aus der Welt. Wir sind jetzt aus Gott. Das heißt, die Grundlage, auf die wir uns besinnen dürfen, ist in Glaube und Liebe, dass Gott uns liebt, erlöst und nicht nur tröstet, sondern dass er uns neu zeugt zu Kindern Gottes. Mögen unsere irdischen Väter an uns versagt haben. Es ist Gott der Vater, der uns neu in seiner Liebe zu einem Leben zeugt. Als Neugeborene sind wir fähig zur Hoffnung. Als die, die ihren Grund in Gott haben, ihr Fundament, die sich auf den Vater besinnen, sind wir fähig zu hoffen. Und so ist das Lernen der Hoffnung nicht nur ein Einüben der Vorstellung, wie wird der Himmel sein, via Negationis, via Eminentia, durch Verneinung oder durch Steigerung, sondern eine dauernde Besinnung auf unseren neuen Ursprung. Wir lernen im Evangelium als der Quelle unserer Neugeburt, im Zuspruch Gottes zu hoffen. Wer bin ich? Das wird erst die Zukunft endgültig offenbaren. Es ist aber grundgelegt in unserer neuen Herkunft. Gott ist unser Vater. Wir sind noch in der Welt, aber wir sind nicht mehr von der Welt. Unsere Heimat, unser Bürgerrecht, unsere Staatszugehörigkeit, Philipper 3, Vers 20, ist nicht mehr unser Wohnort, unsere Herkunft, sondern es ist das Reich Gottes, es ist der Himmel. Unsere bleibende Stadt, Hebräer 13, 14, das ist im Himmel. Deshalb, um Hoffnung zu üben, müssen wir uns auf unsere Herkunft besinnen. Und jeden Tag, wenn wir aufstehen, stehen wir vor der Alternative. Konzentrieren wir uns auf unser Ableben oder auf unser Anleben? Schauen wir auf unsere irdische Herkunft mit all ihrer Unerlöstheit oder besinnen wir uns darauf, dass es ein neuer Tag ist mit unserem Vater? Wir sind nicht mehr aus der Welt. Aber wenn jemand weiß, dass er aus Gott ist und nicht mehr aus der Welt, der hat Schwung, Vitalität und Freude, in der Welt zu sein. Die Zeit, die wir noch hier auf dieser Welt bleiben. Denn Hoffnung lähmt nicht, Hoffnung macht lebendig. Hoffende haben das Leben vor sich. Und so münde ich gerne ein in dieser ersten Stunde und sage, selig sind die, die zurückfinden zu der Heiterkeit der Hoffenden, die das Schönste noch vor sich wissen. Selig sind, die zurückfinden zu der Heiterkeit der Hoffenden, die das Schönste noch vor sich wissen. Darf ich beten? Lieber himmlischer Vater, wir können gar nicht ermessen, was du in deiner Liebe und in der Sendung deines Sohnes für uns vollbracht hast. Du hast uns nicht nur die Aussicht geschenkt auf eine zukünftige Welt, einen neuen Himmel, eine neue Erde. Du hast uns schon die Verwirklichung in unsere Geschichte hineingegeben, indem du deinen geliebten Sohn gesandt hast. Mit seiner Verkündigung, mit seinem Wirken ist dein Reich bereits angebrochen. Und in deinem Kreuz, in seinem Kreuz und in seiner Auferweckung hast du das Neue schon geschaffen. Wir leben nicht nur in unserer ablaufenden Geschichte, nicht nur in unserem alten Leib. Wir leben zugleich von Ostern her bereits jetzt in der anlaufenden Geschichte. Alles, was wir klagen, wollen wir dir klagen als den Tröster, der unsere Tränen abwischen wird. Und alles, was uns gefällt in diesem Leben, was wir freudig genießen, worauf wir uns freuen, das wollen wir wahrnehmen in Dankbarkeit als Geschenk unseres Schöpfers und zugleich vom Geschenk aufblicken zu dir, als dem Geber, den wir einmal selbst als die größte Gabe erleben. Herr, wir freuen uns in Tränen und Lachen auf dein Kommen, die vollkommene Gemeinschaft mit dir. Diese Vorfreude relativiert so vieles, woran wir uns oft stören. Und es motiviert uns zu dem Wesentlichen, zu dem du uns berufen hast. Amen.